SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin heute mit Susanne Henn. Hallo. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sich die Mongolei wohl mit Energie versorgt? In dem Land zwischen Russland und China gibt es viel Sonne und viel Wind und trotzdem kämpft die Mongolei mit großen Energieproblemen. Warum? Darum geht's gleich hier in Global. Und außerdem um die Fragen, wie Neuseeland mit invasiven Arten umgeht und Peru mit den Delfinen. Die Mongolei ist etwa viermal so groß wie Deutschland, aber extrem dünn besiedelt. Gerade mal 4 Millionen Menschen leben hier. Das demokratisch regierte Land liegt eingeklemmt zwischen Russland und China und von diesen beiden Autokratien ist es abhängig. In die Volksrepublik gehen fast alle Exporte, hauptsächlich Rohstoffe wie Kohle und Kupfer, von denen die Mongolei genug hat. Aus Russland kommt vor allem Energie, Benzin, Gas und Strom. Dabei hätte die Mongolei gute Voraussetzungen, um energietechnisch unabhängiger zu sein. Das Land verfügt über große Vorkommen an Bodenschätzen, es gibt viele Sonnentage und kräftigen Wind. Aber trotzdem, so Benjamin Eisel, steckt die Mongolei, was Energie angeht, in der Krise.
And how many wind turbines are there?
25. Each wind turbine has capacity of 2.2 megawatts.
Besuch des Seinshant Windparks in der Wüste Gobi. Wir fahren mit einem Geländewagen über eine staubige Piste und nähern uns den 25 Windturbinen, die in der kargen Landschaft verteilt stehen und sich alle drehen.
This is our meeting room of the company.
Nyakmadurj Enchment ist CEO des Seinshant Windparks. Er führt durch die Kontrollräume, die in einem schmucklosen, einstöckigen Gebäude neben den Windturbinen untergebracht sind. Ingenieure kontrollieren auf Monitoren, dass alles läuft. Auf Tafeln an der Wand wird die Geschichte erläutert. Finanziert wurde der Windpark hauptsächlich mit Krediten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Europäischen Investitionsbank EIB.
Total Investment is 120 million US dollar.
Insgesamt sind 120 Millionen US-Dollar in die Anlage investiert worden. Die Gesamtkapazität beträgt 55 Megawatt. Im Jahr 2018 war alles komplett installiert. Und im Januar 2019 haben wir den Betrieb aufgenommen. Die 25 Windturbinen in der Wüste Gobi erzeugen ca. 3% des mongolischen Stroms, erklärt der CEO. Insgesamt stammen etwa 20% der Gesamtkapazität in der Mongolei aus regenerativen Energien, rund 300 Megawatt. Neben der Windfarm in Seinshant gibt es noch zwei weitere, die ähnlich groß sind, dazu mehrere Solarparks. Eigentlich wäre die Mongolei prädestiniert dafür, stärker auf regenerative Energien zu setzen. Das Land ist extrem dünn besiedelt, es weht teils kräftiger Wind und an rund 250 Tagen im Jahr scheint die Sonne. In der Mongolei sei man sich dessen durchaus bewusst, sagt Lakshmi Bojo vom Economic Policy and Competitive Research Center, einem Think Tank in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar.
Aber das Problem ist, dass die Abgeordneten, die in diese Positionen kommen, nicht das Interesse haben, diese weiterzuentwickeln. Das hängt zum einen auch mit der Korruption zusammen, dass sie für ihren Eigenbedarf, wenn sie etwas entscheiden wollen, dass für sie auch etwas herausspringt. B ist es auch so, dass der Energiemarkt auf der politischen Ebene nicht den marktgerechten Bedingungen innovativ entwickelt wurde. Es ist immer noch dieses marode sozialistische System.
Es gebe kaum Anreize für Investitionen, so die Analystin. Strom ist extrem billig in der Mongolei, hochsubventioniert vom Staat. Darüber hinaus ist das Netz nicht für die Schwankungen ausgebaut, die bei großen Mengen Wind- und Solarstrom entstehen. Der Großteil des Stroms in der Mongolei kommt aus alten Kohlekraftwerken. Zusätzlich ist das Land auf Energie aus Russland angewiesen. Rund 20% des Stroms werden aus dem nördlichen Nachbarland importiert. Außerdem führt die Mongolei Treibstoffe aus Russland ein. Das Land hat bis heute keine eigene Erdölraffinerie und ist bei Benzin und Diesel fast komplett auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Neben Energieimporten aus Russland ist die extrem rohstoffreiche Mongolei außerdem auf Exporte nach China angewiesen. Riesige Mengen an Kohle gehen in die Volksrepublik, dazu Kupfer.
Es ist auch so, dass wir fast 90% der Exporte aus dem Bergbaubereich tätigen.
so die Analystin Lakshmi Bojo.
Und auch sehr große Gewinne dadurch erzielen, wenn die natürlich Weltrohstoffpreise sehr hoch sind. Aber leider wird dieses Geld nicht für die Diversifizierung der Wirtschaft verbraucht, sondern einfach nur auch für soziale Programme, zum Beispiel wie Kindergeld.
Dabei wäre es auch dringend notwendig, die Wirtschaft breiter aufzustellen, so die Analystin, um unabhängiger zu werden von den beiden autokratischen Nachbarn China und Russland. Und um jungen Menschen eine Perspektive zu bieten, die in großen Scharen das Land verlassen, auf der Suche nach besseren Jobs. Anfang September besuchte Wladimir Putin die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar. Statt den mit internationalem Haftbefehl gesuchten russischen Staatschef festzunehmen, rollte ihm die Mongolei den roten Teppich aus. Es gab einen Staatsempfang mit allem, was dazugehört. Die Mongolei kann es sich nicht leisten, Russland zu vergraulen. Zu abhängig ist sie von dem Nachbarland. Bei dem Besuch machte Putin Werbung für eine seit langem geplante Pipeline, die Gas aus Russland über die Mongolei nach China leiten soll, mit dem Namen Kraft Sibiriens 2. Bislang verzögert vor allem die chinesische Seite den Bau der Pipeline. Möglicherweise hofft sie darauf, dass Russland mit den Preisen noch weiter runtergeht. Die russische Regierung hat ein großes Interesse am Bau der Pipeline nach China. Seit dem Einmarsch in die Ukraine kaufen europäische Länder kaum noch russisches Gas. Dem Erdgasförderer Gazprom sind massiv Einnahmen weggebrochen. Deshalb sucht Russland dringend nach neuen Abnehmern. China hat zwar den Handel mit Russland in den vergangenen Jahren ausgebaut, kauft viel russische Energie, beim Bau der Pipeline ist die Staats- und Parteiführung in Peking aber zurückhaltend. Wohl auch, weil sich das Land nicht zu abhängig machen will von Russland bei der Energieversorgung. Und auch in der Mongolei sind viele skeptisch. Neben der Energieabhängigkeit geht es auch darum, dass Russland die Kontrolle über die Leitung haben möchte, auch auf mongolischem Staatsgebiet. In den Plänen der mongolischen Regierung für die kommenden 4 Jahre taucht die Pipeline nicht auf. Ein Zeichen, dass das Projekt auch in der Mongolei nicht Top-Priorität hat.
Mein Name ist Oliver Schnorr. Ich bin der Chairman of the Board of Zhanjiang Wind Farm, der mongolisches größtes erneuerbare Energieprojekt.
Der deutsche Unternehmer Oliver Schnorr ist seit über 10 Jahren mit dabei bei dem Projekt, hat die Entwicklung und den Aufbau des 3. privat finanzierten Windparks in der Mongolei begleitet. Hauptinvestor ist der Ferrostal-Konzern mit Sitz in Hamburg. Für jede eingespeiste Kilowattstunde bezahlt der mongolische Staat 9,5 US-Cent. Das ist vertraglich so festgelegt. Ein guter Tarif, sagt Schnorr, hochsubventioniert von der mongolischen Regierung. Verbraucher in der Mongolei zahlen nicht einmal die Hälfte für den Strom. Doch es gibt auch Probleme.
Unser Kunde, in dem Fall ist es das NDC, das National Dispatching Center, hat das Recht, uns zu sagen, dass wir gewisse Turbinen oder die Anlage in gewissen Teilen abschalten müssen, weil entweder zu viel Energie produziert wird, was das Netz einfach nicht aufnehmen kann, oder es im Grunde auch keine Abnehmer gibt. Das passiert meistens eher im Sommer, logischerweise. Im Winter blasen wir voll, da gibt es diese Thematik nicht. Und die Klausel sagt dann aus im Vertrag, dass für den Fall, dass dies dann passiert, also dass unser Kunde und sagt, bitte die Energie nicht ins Netz stellen, abschalten, müssen wir trotzdem bezahlt werden für die dann sozusagen hypothetisch verfügbare Energie. So, und das ist das Hauptproblem, das werden wir nicht, sondern wir werden bezahlt für die tatsächlich abgenommene Energie und nicht für die, man nennt das Curtailment, also gekürzte Energie, die wir gar nicht ins Netz gestellt haben, weil wir dazu aufgefordert sind.
Das mongolische Energieministerium hat auf eine entsprechende Anfrage der ARD in China nicht reagiert. Der Windpark in Zhanjiang ist der jüngste in der Mongolei. Trotz guter Rahmenbedingungen gibt es derzeit keine neuen Projekte. Der Unternehmer Oliver Schnorr.
Das ist ein Problem. Jeder schaut im Grunde auf die Situation, die wir jetzt gerade haben. Die Bereitschaft von Investoren, dies zu tun, ist extrem hoch. Allerdings hält man sich zurück, auch von den Banken übrigens, von den Entwicklungsbanken, die gerne da mitmachen würden. Allerdings will man jetzt sehen, dass da eine Lösung dafür da ist.
Ich stehe jetzt hier unter einer der Windturbinen im Windpark in Zhanjiang. 25 Turbinen stehen hier der Reihe nach
aufgereiht und über mir drehen sich die riesigen Rotorenblätter. Und rundherum hier ist Wüste Gobi, hier ist gar nichts. Hier ist Sand, hier sind Steine und man sieht nur wirklich sehr wenig Vegetation. Und etwa 100 Meter von hier zieht gerade eine Schafherde durch. Tiere scheinen sich generell nicht groß zu stören an den Windturbinen hier in der Wüste Gobi. Im Gegenteil, an sonnigen Tagen ruhen sich freilaufende Pferde im Schatten der Türme aus. Und auch in der mongolischen Bevölkerung gäbe es eine große Akzeptanz für Windenergie, so der CEO des Windparks in Zaanshand, Myagma Dorje-Enkmint.
The wind farm is located around 8 kilometers from the town.
Der Windpark liegt etwa 8 Kilometer von der Stadt entfernt und es gibt keine Einschränkungen oder Beschwerden von Anwohnern. Wir haben sogar etwas Interessantes beobachtet. Im Sommer kommen manchmal Einheimische zum Windpark, um ihre Freizeit hier zu verbringen. Es ist ein guter Ort, um einen Ausflug zu machen und ein paar Fotos zu schießen.
Enjoying time.
Invasive Arten, also Tier- und Pflanzenarten, die sich in anderen Lebensräumen ausbreiten, sind häufig ein Problem, nicht erst seit dem Klimawandel. Neuseeland hat schon seit rund 300 Jahren Probleme mit Tieren, die von den ersten europäischen Siedlern mitgebracht wurden. Vor allem Wildkatzen, Ratten und Beutelratten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf der anderen Seite der Weltkugel so rasant vermehrt, dass sie die ursprünglichen einheimischen Tierarten des Inselstaates bedrohen. Vor allem legendäre neuseeländische Vögel wie der flügellose Kiwi oder der Kakapo sind den Feinden schutzlos ausgeliefert und deshalb bedroht. Darum will die Regierung in Neuseeland etwas tun. Und die jagdbegeisterte Bevölkerung hilft gerne. Tierschützer laufen dagegen Sturm. Florian Barth hat auf der Südinsel Neuseelands Menschen getroffen, die ihre Natur- und Tierwelt retten wollen, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Ein traumhafter Sonntagmorgen in den Bergen der Südinsel Neuseelands. Matt Bailey sitzt am Steuer seines Geländewagens, fährt rauf in die buschbewachsenen Berge. Mit seinen Kindern und Freunden aus der Umgebung. Alle sind sich einig, was sie dann am liebsten tun. Heute läuft es gut. Ein Hirsch, ein Treffer. Familie Bailey ist mit ihrem Hobby in Neuseeland keine Ausnahme. Dass Tiere sterben, stört die Kinder nicht. Im Gegenteil, sie sind fasziniert von der Jagd.
Wahrscheinlich einfach das frühe Aufwachen, hier rauffahren, das Wild jagen und dabei wandern.
Fette Beute gibt es hier in den Bergen genug. Kurze Zeit später läuft Matt ein Wildschwein vor das Gewehr. Aber Familie Bailey jagt nicht nur aus Spaß, auch um einheimische Tierarten zu schützen. Auf die Insel eingewanderte Tierarten wie Schweine bedrohen zum Beispiel neuseeländische Vögel oder Eidechsen. Viele dieser Tiere nutzen denselben Lebensraum wie unsere einheimischen Arten. Die Schweine graben Löcher, essen Vogeleier. Also je mehr wir davon loswerden, desto besser, damit unsere einheimischen Arten eine Überlebenschance haben. Die noch größeren Feinde der einheimischen Vögel und Eidechsen jagen meist nachts. Wildkatzen, Hermeline, Opossums. Sie fressen zum Beispiel Eier von Kiwis und Kakapos, neuseeländischen Vögeln, die von Natur aus nicht fliegen können und den Räubern hilflos ausgeliefert sind. Mit TV-Kampagnen wirbt Neuseeland für die Bekämpfung invasiver Arten. Bis 2050 will die Regierung das Problem im Griff haben.
Wenn wir das tun, werden spätere Generationen wieder eine starke Natur erleben. Vögel, Insekten und Reptilien werden im Land wieder ein Zuhause haben.
Auch Sean Monk will beim Kampf gegen invasive Arten helfen. Er stellt im Busch Tierfallen auf mit seinen Stiefkindern Alina und Siggi. Heute gehen sie die Fußfallen ab, in denen noch Opossums zappeln. Mit 2-3 festen Hammerschlägen auf den Kopf tötet Sean das Tier. Sie sind der Meinung, auch wenn es eine blutige Angelegenheit ist, man müsse es einfach tun.
Manchmal tut es mir leid. Es macht mir keinen Spaß, sie zu töten. Aber ich wünsche mir auch Kiwis auf unserer Farm. Und ich habe das schon oft gemacht. Darum bin ich nicht traurig.
So bin ich einfach aufgewachsen. Ich habe nie etwas anderes gemacht. Ich denke nicht darüber nach, wie traurig macht mich das, was habe ich getan. Das ist einfach Teil unserer Kultur und unseres Lebensstils hier. Wir sind keine Wilden. Wir versuchen, etwas zu erreichen mit dem, was wir tun. Wir versuchen, der Natur zu helfen. Diese Einstellung hassen viele hier. Christchurch, die größte Stadt der neuseeländischen Südinsel. Die Tierschützer Will und Sarah protestieren regelmäßig gegen die Methoden der Leute auf dem Land. Sie finden, man solle das anders regeln, mit Sterilisation oder genetischen Methoden, nicht einfach wahllos abschießen. Unsere einheimischen Arten liegen mir sehr am Herzen. Wir müssen sie schützen, aber wir brauchen einen strategischen Ansatz. Welche Methoden machen tatsächlich einen Unterschied und wie schaffen wir das, ohne unnötig Schmerzen und Leid zu verursachen? Vor allem Jagdwettbewerbe machen Tierschützer wütend. Einmal im Jahr reisen Jagdbegeisterte aufs Land. Wer schießt am meisten an einem Tag? Auch darum geht es hier. Für tote Wildkatzen gibt es eine extra Preiskategorie. Viele Kinder machen mit. Für die Tierschützer der falsche Weg. Wir sollten jungen Menschen beibringen, nicht nur Mitgefühl zu ihren Freunden und ihrer Familie zu entwickeln, sondern auch gegenüber Tieren. Als Teil eines Wettbewerbs Tiere zu töten, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, jungen Menschen die richtigen Werte beizubringen. Die Farmer hier kennen die Bedenken der Tierschützer, können sie aber nicht teilen. Sie sind überzeugt, nur wenn sie auf ihre Art die invasiven Tierarten bekämpfen, kann Neuseelands ursprüngliche Tierwelt so vielfältig bleiben.
Nicht nur die Tiere in Neuseeland müssen aus unterschiedlichen Gründen um ihr Leben fürchten. Vielen Walarten und auch den Delfinen geht es genauso. Dabei finden die meisten Menschen Delfine vermutlich einfach nur süß. Andere hingegen halten sie auch für nützlich und jagen sie, um sie entweder selbst zu essen oder als Köder zu verwenden. Das hat Folgen. Tierschützern zufolge stehen einige Delfinpopulationen kurz vor dem Aussterben. Und einer der größten Delfinfänger soll ausgerechnet Peru sein, ein Land, das sich zumindest nach außen für den Walschutz einsetzt. Anne Herberg.
What I could witness over the last six days on board, the very professional killing of dolphins.
Es sind schockierende Aufnahmen. Man sieht Fischer, die den sich windenden Delfin aus dem Meer aufs Deck ziehen und dann mit einem Knüppel auf das Tier einprügeln, bis es sich nicht mehr bewegt. Später, erzählt Stefan Austermühle, der diese Szene gefilmt hat, werden die Tiere zerhackt und zerstückelt.
Wir haben diesen Kampf jede Nacht gefilmt. Nach fünf Minuten war ich von oben bis unten mit Blut bespritzt. Es war wirklich vier Wochen Albtraum für mich.
Austermühle, ein deutscher Biologe, hat diese Szenen 2013 vor Perus Küste dokumentiert. Undercover waren er und ein Kollege auf einem Fischerboot auf hoher See unterwegs, um zu bestätigen, was sie zuvor in Interviews mit hunderten Fischern gehört und worauf Polizeirazzien Hinweise gegeben hatten. In Peru werden in großem Stil Delfine getötet und das, obwohl es seit 1997 strikt verboten ist, sogar mit Gefängnis bestraft werden kann.
Aus zwei Gründen werden in Peru Delfine getötet. Zum einen zum menschlichen Verzehr und zum anderen als Köder für Haifischfang. Wir haben ein Gesetz gegen das Töten von Delfinen, das sogar mit Gefängnis bestraft werden kann. Aber da kümmert sich eigentlich keiner drum.
15.000 Delfine werden in Peru, dem diesjährigen Gastgeber der internationalen Walfangtagung, pro Jahr abgeschlachtet. Das rechnete der investigativ arbeitende Biologe aus. Es wären so viele wie in keinem anderen Land der Welt. In erster Linie, um ein zweites gefährdetes Tier zu töten, nämlich Haie. Auf grausamste Art wird den noch lebenden Haien das Gesicht und die Flossen abgeschnitten. Nachdem Austermühle seine Recherche veröffentlicht hatte, wurde er als Lügner gebrandmarkt, als Manipulateur. Und dann wurde er mit dem Tode bedroht. Er hat sich zurückgezogen, doch er hält Kontakte und sagt bis heute, es hat sich seitdem kaum etwas verändert. Pucusana heißt das Fischerstädtchen an Perus rauer Pazifikküste, in dem Austermühles Recherche damals anfing. Bunte Holzboote schaukeln in der Bucht. Am Kai herrscht schon früh morgens Hochbetrieb. Kisten mit Kalamari, mit Tintenfischen werden an Land gehievt. Eisquader für die Kühlräume gehen zurück auf die Fischerkähne. Fischer Miguel, der neben dem Hafen zudem ein Restaurant betreibt, bestätigt uns im anonymen Gespräch, Delfine werden nach wie vor getötet, trotz des Verbots. Nein, das Verbot wird nicht eingehalten. Darauf deutet auch eine aktuelle Studie der Tierschutzorganisationen Pro Wildlife und Whale and Dolphin Conservation, kurz WDC, hin. 6 von 10 Fischern, die an Perus Küste in Interviews befragt wurden, bestätigten, Delfine werden nach wie vor getötet. 30, 40 Meilen vor der Küste auf offenem Meer. Einige Populationen ständen kurz davor auszusterben, sagt Sandra Alther von Pro Wildlife. Die Überfischung der Meere habe die Situation sogar noch verschlimmert. Fischer töteten die Tiere teils auch im Glauben, damit angebliche Konkurrenten, um die schwindenden Fischbestände auszuschalten. Doch das Gegenteil sei der Fall.
Delfine und Haie spielen eine immense wichtige Rolle. Delfine tragen maßgeblich dazu bei, dass Kohlenstoffspeicher im Meer funktioniert. Und sie sind auch ein Indikator, wenn ein Ökosystem nicht funktioniert. Man hat festgestellt, wo Delfine fehlen, ist es oft so, dass auch der Artenreichtum zum Beispiel in Riffen zurückgeht.
Die Delfinjagd finde weit draußen auf dem Meer statt, ungesehen von jeder Küstenpatrouille. Kontrollen seien also schwer, doch nicht unmöglich, so aus der Mühle. Doch die Regierung zeige kein Interesse, sich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen. Eine Anfrage um Stellungnahme bei Perus Umweltministerium blieb bisher unbeantwortet.
Da scheint es mit dem Delfinschutz soweit ja nicht her zu sein. Delfine gelten ja als ausgesprochen intelligent, aber das scheint auch für andere Meeresbewohner zu gelten. Kraken sind eigentlich Einzelgänger, auch wenn es um die Nahrungssuche geht. Ein Forschungsteam der Uni Konstanz hat jetzt aber herausgefunden, dass das nicht immer so ist. Wenn Kraken sich mit Fischen zusammentun, die Ähnliches fressen mögen, dann machen sie gemeinsam deutlich mehr Beute. Aus der SWR-Wissenschaftsredaktion Nina Kunze.
Es sieht fast aus wie in einem Zeichentrickfilm. Ein Oktopus holt mit einem seiner 8 Arme aus und boxt einen Fisch zur Seite. Was wie ein Kampf wirkt, ist aber eigentlich Teil einer gemeinsamen Jagd. Gefilmt hat diese Szene ein Forschungsteam der Universität Konstanz im Roten Meer. Sie haben herausgefunden, die Teams aus Oktopus und Fischen gehen bei der Jagd sehr raffiniert vor. Ganz im Gegensatz zu einem gängigen Vorurteil.
Es ist interessant, denn meistens werden Gruppen aus mehreren Arten als weniger intelligent angesehen, als wenn die Arten unter sich bleiben, weil man davon ausgeht, dass nur Artgenossen komplexe Interaktionen zeigen und Probleme lösen können. Aber wir haben herausgefunden, dass das nicht stimmt.
Eduardo Sampaio ist Teil des Exzellenzclusters Kollektives Verhalten an der Uni Konstanz, das unter anderem Schwarmverhalten untersucht. Das Forschungsteam hat die Bewegungen verschiedener Jagdgruppen am Computer analysiert und konnte zeigen, je nach Zusammensetzung der Gruppe nehmen die Tiere unterschiedliche Rollen ein. Dem Oktopus fällt es mit seinen langen Greifarmen leichter, Beute wie Weichtiere und kleine Krebse aus ihrem Versteck zu jagen. Das machen sich Fische zunutze, die dem Oktopus folgen und einen Teil der Beute wegschnappen. Doch auch sie helfen bei der Jagd mit. Sie erkunden die Umgebung und zeigen dem Oktopus den Weg zu Orten mit mehr Nahrung. Ob sich die Gruppe tatsächlich dorthin begibt, entscheidet aber immer noch der Oktopus und nimmt damit eine eher unübliche Führungsrolle ein.
Es geht nicht nur darum, andere mitzuziehen. Es geht auch darum, zu bleiben und zu sagen, nein, dort gehen wir nicht hin, wir bleiben hier. Oder nein, ich mag diese Option nicht, schaut euch weiter um.
Der sonst als Einzelgänger geltende Oktopus orientiert sich dabei am Verhalten der Fische. Das bewiesen Sampaio und sein Team in einem Experiment. Sie stellten dem Oktopus leere und volle Futterbehälter zur Auswahl. Und?
Wenn der Fisch den Behälter angriff, hat in 90% der Fälle auch der Oktopus angegriffen. Daraus können wir schließen, dass der Oktopus die Information versteht, die der Fisch ihm gibt.
Doch auch die Fische verhalten sich schlau. Sie nutzen den Oktopus als Werkzeug, um selbst an mehr Beute zu kommen. Doch der lässt sich nicht alles gefallen. Wer nicht genug mithilft, bekommt vom Oktopus 1 auf die Mütze.
Fast wie im richtigen Leben. Das war Nina Kunze und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Danke fürs Zuhören.